Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Lieben, ich darf euch ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde in Nordhorn mitbringen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ganz besonderer Sonntag für mich. Nicht nur, dass ich hier bei euch predigen darf, sondern ich werde gleich direkt im Anschluss nach diesem Gottesdienst schnell zurückfahren, um euren Pastor Boris Giesbrecht bei uns in Nordhorn hören zu dürfen. Also ganz besonders, aber ich möchte nicht nur Grüße mitbringen aus Nordhorn, sondern auch einen ganz großen Dank an euch. Immer wieder, wenn ich mit Einzelnen von euch spreche, sagt ihr: Paul, wir beten, wir beten, wir beten für euch. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Zentrales. Manchmal erscheinen uns das ja so unbedeutend. Der ein oder andere ist noch gar nicht in Nordhorn, in dieser Gemeindegründung dort in der Grafschaft Bentheim gewesen. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz große Stärkung und wir erleben das ganz praktisch, wie der Herr, unser Gott, die Arbeit segnet. Und das kommt jetzt eben nicht von irgendwoher, sondern weil wir die enge Verbundenheit genießen und erleben dürfen, unter anderem mit euren Gebeten, aber auch mit eurer Anwesenheit. Auch das war ein ganz, ganz großes Zeugnis für alle drumherum, für alle Gäste, die regelmäßig kommen, jetzt bei der Gemeindefreizeit, die wir bei uns haben durften, wo ja auch viele von euch vertreten gewesen sind. Also auch da einen ganz, ganz herzlichen Dank. Lieben, wir wollen gemeinsam auf Gottes Stimme hören. Wir lesen aus Gottes heiligem Wort Markus 8, Abvers 22, den Predigttext. Markus 8, Abvers 22, da heißt es: Und sie kommen, also Jesus und seine Jünger, nach Bethsaida. Und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und er tat Speichel in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und aufblickend sprach er: Ich erblicke die Menschen, denn ich sehe sie wie umhergehende Bäume. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Lieben, ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Christus sehen. Das ist das, worum es heute gehen soll. Drei Punkte, die ich euch gerne mitgeben möchte. Ein erstes ist: Christus deckt unsere fehlende geistliche Sehkraft auf. Ein zweites: Christus möchte uns vollständige geistliche Sehkraft schenken. Und ein drittes: Christus stärkt unsere geistliche Sehkraft durch irdische Mittel. Ein erster Predigtpunkt: Christus deckt unsere fehlende geistliche Sehkraft auf. Liebe Gemeinde, diese Geschichte, die beginnt damit, dass einige Leute einen Blinden zu Jesus führen und Jesus diesen anrühren mag. Und dann heißt es hier eben in Vers 23: Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und dann heilt Jesus diesen Menschen. Also es geschieht genau das, was alle erwartet haben, die eben dort einen Kranken, einen Blinden in diesem Fall zu Jesus bringen. Die Bibelkundigen unter euch, die wissen allerdings, wenn die Bibel von Blinden, von Tauben spricht, dann ist das nicht nur einfach reine Information darüber, dass da jemand akustisch nicht hören oder optisch eben nicht sehen kann, sondern hier ist etwas viel, viel Tieferes Geistliches, eine viel, viel tiefere geistliche Bedeutung, die wir hier drin sehen werden, nämlich die Unfähigkeit, die totale Unfähigkeit, Christus zu sehen, seine Stimme zu vernehmen, ihn zu erkennen. Das ist ja das, wovon die Bibel immer und immer wieder zeugt, dass der Mensch von Natur aus nicht in der Lage ist, Gott zu erkennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, das stimmt natürlich mit dem überein, was wir die ganze Woche über erleben, wenn wir da mit Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Kommilitonen im Gespräch sind. Wenn wir denen von Jesus erzählen, dann sprechen wir zwar darüber, aber machen immer wieder genau diese Erfahrungen. Die denken sich: Was wollen die eigentlich da von mir? Keine Ahnung, weil die das nicht sehen, weil die das nicht begreifen können. Da sind eben geistlich Blinde, da sind geistlich Taube, die verstehen, die begreifen es nicht. Deshalb heißt es in der Bibel ja immer wieder, dass die Sehenden nicht sehen und die Hörenden nicht hören. Immer wieder genau dieser O-Ton, den wir dort bekommen. Also Menschen, die zwar optisch sehen können, die zwar nicht irdisch blind sind, aber das Geistliche nicht wahrnehmen können, die zwar akustisch hören können, aber die Stimme Gottes eben nicht begreifen. Matthäus 13,13 zum Beispiel, da begründet Jesus seine Gleichnisreden genau damit. Er sagt, weil sie eben sehend nicht sehen und hörend nicht hören und auch nicht verstehen. Also die sehen, die hören nicht und verstehen infolgedessen auch nicht. Und genau das haben wir jetzt hier bei den Jüngern. Denn das ist das Spannende, in dieser ganzen Heilungsgeschichte, wo dieser Blinde geheilt wird, steht gar nicht der Blinde im Zentrum, sondern es geht um die Jünger hier. Es geht um die geistliche Blindheit der Jünger. Wir haben das ja gerade gelesen, diese 21 Verse vor unserem Predigttext, die ersten 9, wo es ja um diese Speisung der 4000 geht, also gewaltiges Wunder, ne, was der Herr dort geschenkt hat. 7 Brote, 4000 plus, ne, werden dort eben gespeist. Das ist großartig, das ist super. Und dann geht es weiter. Jesus steigt mit seinen Jüngern ins Schiff. Die sind dort unterwegs. Und dann heißt es in Vers 15, dass Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und die Jünger, die denken drüber nach und die ziehen jetzt die Schlussfolgerung, ah, okay, weil wir damals bei der Speisung der 4000 nicht genügend Essen mit dabei hatten, jetzt ein neuer Hinweis eben, wir haben eben kein Brot mitgenommen, irgendwie was hat das damit zu tun. Und dann, Jesus sagt genau diesen O-Ton jetzt wieder, Vers 18, Augen habt ihr und seht nicht, und Ohren habt ihr und hört nicht. Und direkt vor unserem Predigttext, dieses Vers 21, versteht ihr noch nicht? Also begreift ihr nicht, worum es hier eigentlich geht? Seht ihr nicht, wer eigentlich vor euch ist? Seht ihr das? Bei dieser Heilungsgeschichte, da geht es nicht einfach um die Heilung eines Blinden einfach. Jesus möchte uns hier aufzeigen, dass in dieser Welt eine geistliche Blindheit herrscht. Und ganz konkret möchte er das hier seinen Jüngern aufzeigen, also denen, die lange Zeit schon mit ihm unterwegs gewesen sind, die viele Predigten vom Sohn Gottes bereits gehört haben, die großartige Wunder und Zeichen miterleben durften. Das sind die verstehen das nicht, die sind blind. Und das ist eben eine erste Wahrheit, die wir begreifen müssen. Ohne Jesus sind und bleiben wir blind. Wir können nicht sehen. Lieben, es ist ja gewaltig, wozu der Mensch alles fähig ist, oder? Ich gucke mir gerne manchmal Dokus an, gerade auch über den menschlichen Körper. Ich finde das faszinierend, wie der menschliche Körper funktioniert. Also allein das menschliche Auge, ne? Wie komplex das Ganze eigentlich aufgebaut ist. So ein richtiger Meisterfotograf ist das Auge, ja, wo das Licht eben aufgefangen wird, durch Hornhaut, durch Linse hindurchbricht und hat auf Millionen von lichtempfindlichen Nervenzellen eben dort auf der Netzhaut ein Bild projiziert. Das ist gewaltig, wie diese Reize in Nervenimpulse umgewandelt werden und dann können wir sehen und das in einer Geschwindigkeit stärker als jeder Computer dieser Welt. Also super, wozu wir fähig sind. Aber nicht nur das menschliche Auge, sondern auch unser Ohr. Also die Komplexität, wenn wir da Musik hören, wenn wir Töne, wenn wir Sprache wahrnehmen, wie das da alles ist, ne, mit Hammer, Amboss, Steigbügel, wie da alles intakt dann trommelt und wir verstehen dann auf einmal, was gesagt, was gesprochen, was gespielt wird. Aber auch unser Gehirn. Also, ich meine, wir sind so weit, wir haben Medizin gegen alle möglichen Krankheiten dieser Welt. Wir sind heute so weit, wir schicken Roboter zum Mars. Ne? Der Mond, das ist ja schon wieder Geschichte. Das ist schon wieder langweilig geworden. Wir sind schon beim Mars angekommen. Wir haben heute künstliche Intelligenz. Also gewaltig, was wir alles können, was wozu der Mensch überall fähig ist, was der Mensch alles kann. Nur das eine kann er nicht. Jesus Christus in seiner Schönheit, in seiner Vollkommenheit, in seiner Größe erkennen. Dazu sind wir nicht fähig. Und deshalb haben wir es eben genauso nötig, wie dieser Blinde hier, an die Hand genommen zu werden, damit uns unsere geistliche Blindheit aufgezeigt wird und damit sie eben geheilt wird. Das ist ja das, was geschieht hier in dieser Heilungsgeschichte. Was unseren geistlichen Zustand betrifft, da müssen wir, wie dieser Blinde an die Hand genommen werden und herausgeführt werden aus dieser geistlichen Blindheit. Das ist ja so schön hier, wie er aus dem Dorf herausgeführt wird. Das Bild haben wir immer wieder in der Bibel, wie die Menschen aus dem Dorf, also aus der Sünde herausgeführt werden. Und das ist ja das, was wir jeden Sonntag bekennen, während wir im Gottesdienst sitzen. Also, wenn du heute hier bist, wenn du Christ bist, dann nur deshalb, weil der lebendige Gott dich ganz persönlich an die Hand genommen hat und dich aus dieser geistigen Blindheit herausgeführt hat, damit du sehen kannst. Und darüber staunen wir ja. Bei jedem Lied, das wir singen, wo wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen, uns immer wieder darauf ausrichten und sagen, das ist gewaltig, dass wir dazu fähig sind. Und das ist ja etwas ganz, ganz Großartiges, dieses persönlich an die Hand genommen werden. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass du heute hier bist und dich neben einem eher fremden Gast vielleicht gesetzt hast und gesagt hast, pass mal auf, lass mal heute Händchen halten im Gottesdienst. Wenn wir Händchen halten, dann ist das ja so, das zeugt davon, dass wir in einer ganz intimen Beziehung zueinander stehen. Und genau das ist das, was hier passiert. Jesus geht zu diesem Blinden, er nimmt ihn an der Hand, führt ihn aus diesem Dorf, aus seiner geistlichen Blindheit ja heraus, ne? Er heilt ihn, das ist so großartig hier und das ist die Botschaft der Bibel. Das, was wir immer wieder hören, was wir sehen müssen, was uns in die Anbetung führt, dass Christus uns unsere fehlende geistliche Sehkraft aufdeckt. Das ist ein erster Punkt. Ein zweites, was wir hier sehen, Christus deckt jetzt nicht nur unsere fehlende geistliche Sehkraft auf, sondern er möchte uns auch vollständige geistliche Sehkraft schenken. Jesus heilt diesen Blinden. Und jetzt wird's spannend. Denn bis hierhin ist ja genau das geschehen, was alle erwartet haben. Also auch wir, die wir diesen Text eben lesen, alles klar, da kommt ein Blinder, der ist bedürftig, der kommt zu Jesus, der soll geheilt werden. Bis hierhin ist alles gleich. Dieses Mal stellt Jesus den Blinden allerdings eine Frage, Vers 23. Er fragt ihn, ob er etwas sehe. Und dann schaut dieser Mann sich so ein bisschen um und sagt, ja, ich sehe, Menschen sehen aus wie Bäume. Also übersetzt, ja, ich sehe, aber verschwommen. Er kann nicht klar sehen. Und das ist ganz spannend. Das ist das einzige Mal in einer Heilungsgeschichte im Neuen Testament, wo wir genau das haben. Wo Jesus einen Menschen heilt und dieser Mensch nicht vollständig nach dieser Heilung geheilt war. Er kann nicht klar sehen. Menschen sehen eben aus wie Bäume. Wir wissen jetzt nicht, woher dieser Blinde wusste, wie Bäume aussehen. Wir bekommen da keine Informationen darüber, ob er vielleicht blind geboren ist und eine Vorstellung davon hatte, wie Bäume aussehen. Oder ob er vielleicht am Anfang einige Jahre sehen konnte, Bäume gesehen hatte und deswegen wusste, wie Bäume aussehen. Darüber bekommen wir keine Informationen. Der Punkt ist aber, sein Sehvermögen war nach der Heilung unvollständig. Er war nicht vollständig geheilt. Nochmal, es ist das einzige Mal, dass das geschieht. Warum? Es ist ja nicht so, dass Jesus, er geht ja hin, nimmt etwas Speichel, legt ihn auf die Augen des Blinden, dass Jesus sich dachte, oh Mann, hätte ich da mal ein bisschen mehr Speichel benutzt. Nein, er ist der lebendige Gott gewesen. Er hätte ein Wort reden müssen, der wäre vollständig geheilt gewesen, wäre überhaupt kein Thema gewesen. Was wir hier sehen ist, dass Gott uns eine Geschichte in der Bibel mitgibt, eine Heilungsgeschichte, um uns zu zeigen, dass wir den ganzen Christus sehen müssen. Deshalb diese zweifache Heilung. Ich erkläre das ganz kurz. Kommen wir nochmal zurück zu den Jüngern. Ich sagte gerade bereits, die Jünger, das sind die, die hier im Zentrum stehen, gar nicht der Geheilte. Unmittelbar nach unserem Predigttext, da haben wir die Situation, dass Jesus fragt, was sagen eigentlich die ganzen Leute, wer ich sei? Und dann gibt es da verschiedene Antworten, Vers 27, und da geht es dann los, dann sagen einige, naja, Johannes der Täufer oder vielleicht Elia, einer der Propheten. Und dann fragt Jesus seinen Jünger, und was sagt ihr? Also, wer bin ich denn eurer Meinung nach? Und dann haben wir dieses gewaltige Bekenntnis hier des Petrus, Vers 29, du bist Christus. Das ist das erste Mal im Markus-Evangelium, dass wir dieses Bekenntnis finden. Du bist der Christus. Also die Jünger, die verstanden, er ist der Messias. Er ist der, von dem die alttestamentlichen Schriften sprachen. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Du bist der Christus. Aber dann geht's weiter. Auf einmal spricht Jesus davon, dass er sterben müsse. Und Petrus fängt ihn an zu tadeln und sagt, nee, Vorsicht, Jesus, also mal nicht so schnell, ja, jetzt red mal keinen Unsinn, ne? Ich sag's mal mit meinen Worten. Und dann kommt Jesus' Reaktion, Vers 33, diese Schafe, geh hinter mich, Satan. Also der vorher sich noch zu ihm bekannt hat, du bist der Christus, nicht? Du bist wirklich der Sohn Gottes, jetzt geh hinter mich, Satan. Warum? Weil er offensichtlich ein falsches Bild von Jesus hatte. Er denkt, dass Jesus ausschließlich der allmächtige König ist, der sein Volk eben aus sein Volk Israel, aus diesen Klauen der Römer herausführen würde in ein herrliches Leben hinein. Und das ist ja auch so ein Bild, das viele Christen haben und viele, die sich für den christlichen Glauben interessieren. So nach dem Motto, also wenn ich mit dem Schöpfer des Universums unterwegs bin, dann geht das ganz, ganz große Glücksprogramm des Lebens los. Dann gelingt meine Ehe auf einmal, dann gibt es keine Schwierigkeiten mehr, dann bin ich kerngesund, dann habe ich keine finanziellen Herausforderungen, dann ist alles super, alles wunderbar. Und ja, Jesus führt seine Gemeinde in ein herrliches, ewiges Leben hinein. Was Petrus hier nur nicht auf dem Schirm hatte, war, dass dieser Christus dafür leiden musste. Und deswegen wehrt er sich hier gegen diese Leidensankündigung. Das passt nicht in sein Bild. Hier im Markus-Evangelium, Markus 8, hier haben wir eine Schnittstelle. Bisher hat Jesus sich in jedem Kapitel, das wir hier lesen, immer als König offenbart. Er ist der Israel eben retten sollte, zu dem Petrus sich bekennt. Du bist der wahrhaftige König, du bist eben der Christus. Nur was er nicht verstanden hat, war, dass dieser König ein leidender König sein würde. Und das ist jetzt dieser Punkt, der hier in dieser Heilungsgeschichte deutlich werden soll. Dass wir den ganzen Christus erkennen müssen. Nicht nur so einen halben Christus, wie das bei Petrus hier der Fall war. Und ich meine, wie schnell geschieht das? Ne? Wir sind ja alle geprägt von Kultur, von verschiedenen Gemeinden, Büchern, die wir lesen, Predigten, die wir hören. Und da kann es ganz schnell dahin kommen, dass wir so ein falsches Bild eben von Jesus haben. Ein Bild, das wir uns möglicherweise auch ein bisschen selbst zusammengebastelt haben, weil das eben angenehm ist. Ein Bild, wie es uns eben passt. Versteht mich hier bitte nicht falsch. Es ist nicht so, dass wir alles über Christus erkannt haben müssen, um Christ zu sein. Erkenntnis ist immer Stückwerk, gar keine Frage. Aber wir stehen offensichtlich, wie die Jünger hier, in der Gefahr, ein falsches Bild von Jesus zu haben, von dem lebendigen Gott, aufgrund, Punkt 1, unserer natürlichen geistlichen Blindheit. Es ist möglich, dass wir bereits einiges verstanden haben. Ich möchte hier keinem irgendwie die eigene Erkenntnis absprechen, aber es ist möglich, dass wir einige Dinge auch noch nicht begriffen haben. Und das ist deshalb so wichtig, weil wenn wir ein falsches Bild von Jesus haben, dann hat das dramatische Konsequenzen für unser Glaubensleben, für unser Gemeindeleben, das wie wir eben selbst leben. Es kann zum Beispiel sein, dass du ein Bild von Jesus hast, als einer, der ausschließlich liebevolle ist, ne? Der nur das Gute tut und das Gute besteht eben in all dem, was wir als Menschen als gut empfinden. Und dann lesen wir auf einmal Texte in der Bibel, ne, da geht Jesus hin und verflucht auf einmal den Feigenbaum, die Städte Kapernaum und Bethsaida, die bis heute noch nicht wieder aufgebaut wurden. Da lesen wir die ganzen Richtsprüche in der Offenbarung, ne, die Worte des Sohnes Gottes, und dann verstehen wir das auf einmal nicht. Er ist doch der die Liebe ist. Wie kann das denn auf einmal sein? Es kann auch sein, dass du das andere Extrem hast, dass du sagst, naja, ich bin aber anders groß geworden. Für mich ist Gott eher so einer, er ist der Richtende, der immer so ein bisschen mit dem Zeigefinger kommt und guckt, na, wie ist die letzte Woche gewesen? Hast du da alles schon abgearbeitet? Das war ja der große Kampf, den Luther auch hatte. Er hat ja diesen großen Kampf gehabt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott von diesem gerechten Gott, diesem vornehmen Gott? Davon wusste er, da musste man dem nichts erzählen. Aber auch da hatte er eben ein so halbes Bild, wie die Jünger hier eben in diesem Kapitel. Die verstehen nicht, dieser Christus, dieser König, der wirklich herrscht, der würde eben ein leidender König sein. Es kann auch sein, dass Jesus in deinen Augen einfach so der gute Moralprediger ist. Einer, der nur so ein paar Tipps für gelingendes Leben schenkt, wie ich meine Ehe ein bisschen aufpeppen kann, wie ich meine Woche ein bisschen strukturierter, fleißiger hinbekomme. aber der eben nicht der Sohn Gottes ist, der stellvertretend für meine Sünde und Schuld stirbt, der stellvertretend ans Kreuz geht und aufersteht. Und wenn wir nur so einen halben Christus sehen, wenn wir ein falsches Bild von ihm haben, nochmal, es hat Konsequenzen für unser Glaubensleben. Es ist immer, ich sag's immer wieder, es ist was Einfaches, gemeinsam schon zusammenzukommen in der Gemeinde, tolle Loblieder zu singen. Gehen wir allerdings in die nächste Woche, kommen dann die Schwierigkeiten des Alltags, die Sorgen und Nöte, die Kämpfe in der Ehe, die Versuchung, die der Widersacher da wirkt, das Kreuz, was unser Heiland uns auflädt, da verstehen wir manchmal die Dinge nicht mehr, die dann geschehen. Petrus reagiert ja genauso. Jesus, das ist Blödsinn. Du wirst nicht leiden, weil er ein unvollständiges Bild von Jesus hatte. Und wenn wir das jetzt so ein Stück weit reflektieren, mir geht es jedenfalls so, dann macht uns das fertig, oder? Weil wir wollen Christus ja klar sehen. Wir wollen ja ein vollständiges Bild haben. Und da müssen wir begreifen, unser Denken, das ist umkämpft. Römer 12, 2, da sagt der Apostel Paulus ja genau das, dass wir uns in unserem Denken erneuern lassen müssen. Das tun wir immer wieder, wenn wir es unter das Wort kommen. Immer wieder werden wir erneuert eben in unserem Denken. Das ist das, was wir brauchen, warum wir Gottesdienst feiern, warum wir die Schrift studieren eben, weil wir diese Erneuerung brauchen. Aber unser Denken ist umkämpft. Durch die Dinge, die wir jeden Tag, jede Woche immer wieder hören, die immer wieder auf uns einprasseln. Da ist der Widersacher wie im Garten Eden. Das ist das Denken, was ja umkämpft ist, ne? Wo dann Dinge einem eingeredet werden. Und dann versteht man auf einmal nicht mehr die Dinge, die Gott eben wirkt. Dann sehen wir Christus eben wie so Bäume. Wir sehen ihn unklar. Irgendwo sehen wir ihn, wir glauben, aber wir haben nicht so den klaren Durchblick. Und dann kommen die Fragen. Ja, was tut Jesus denn da in meinem Leben? Sieht er mich überhaupt? Und dann sehen wir nicht klar. Das sind ja ganz praktisch die Herausforderungen, in denen wir stehen. Und wir brauchen Antwort. Ich meine, wir brauchen eine klare Sicht. Und genau das ist das, was Gott uns in Christus eben schenken möchte. Denn je klarer wir ihn sehen, den lebendigen Gott in Jesus Christus, desto klarer verstehen wir auch sein Handeln in unserem Leben, in der Gemeinde, in dieser Welt. Wir müssen es klar sehen. Liebe Gemeinde, Jesus war damals so viel anders, als die Leute und auch seine Jünger von ihm dachten. Und er ist auch heute noch so viel anders, als wir es oft denken. Deshalb hier diese doppelte Heilung. Deswegen geht Jesus zweimal hin, genau in dieser Schnittstelle hier im Markus-Evangelium, dass wir eben begreifen, dass wir Jesus ganz klar, vollständig sehen müssen. Und genau das ist das, was jetzt hier geschieht, Vers 23. Jesus geht eben erneut hin, dann haben wir diese Klimax, diese dreifache Steigerung. Und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Jesus heilt ihn ganz. Jetzt kann er ihn sehen, den lebendigen Gott. Jetzt sind seine Augen wirklich aufgetan. Und für uns ist deswegen nur noch die eine Frage offen. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass unsere Augen aufgetan werden und wir wirklich sehen, wie Christus ist, wer er ist? Ein dritter und letzter Predigtpunkt noch. Christus stärkt unsere geistliche Sehkraft durch irdische Mittel. Auch das ist interessant. Jesus geht hier nicht hin und heilt irgendwie so mit einem Fingerschnipsen. Er heilt auch nicht, indem er irgendwie hingeht und die Hand auflegt, wie er das an anderen Stellen gemacht hat, sondern er heilt durch ein Mittel. Er nimmt hier etwas Speichel und legt diesen auf die Augen des Blinden. Ich weiß, klingt zunächst also erst einmal total eklig, das Ganze. Aber versetzen wir uns mal ganz kurz in diesen Blinden hier hinein. Er kann ja nichts sehen, er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Aber er erlebt ganz praktisch spürbar, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich ihm zuwendet. Also Jesus geht hin und legt etwas von sich in ihm hinein, damit er wieder sehen kann, seinen Speichel. Jesus lässt ihn sehen durch ein Hilfsmittel. Und das ist so großartig, weshalb ich noch meinen extra Predigtpunkt draus gemacht habe. Denn das ist das, was wir in der Bibel immer wieder finden. Gott gebraucht immer wieder Hilfsmittel. Hilfsmittel, um uns zu führen, um uns zu leiten, um uns zu ermutigen, um uns zu lieben, um uns zu heilen, damit wir eben diese vollständige geistliche Sehkraft erhalten. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, weil viele Christen haben so eine bestimmte Vorstellung, wie Gott eben kommunizieren würde, wie Gott heilen, wie er leiten würde in unserem Leben ganz praktisch. Ja, und dann heißt es auch, naja, Gott legt da irgendwie so ein warmes Gefühl in mir hinein und dann weiß ich, ah ja, genau, das ist jetzt der Weg, den ich gehen soll. Das ist jetzt das, was Gott mir zuspricht. Ne, so, da hören wir ganz, ganz tief in uns hinein und spekulieren da so ein bisschen und wissen dann, ah ja, das ist das, was Gott von mir will. Ihr Lieben, da habe ich schon den größten Blödsinn erzählt, was ich da immer ganz gerne weitergebe, einfach nur, weil das eine witzige Geschichte ist, aber das deutlich macht, wie wir als Menschen ticken. Ich habe in der Schweiz meinen Bachelor gemacht in Beatenberg und Felix Eschlimann, der Leiter, der hat da immer eine Geschichte parat gehabt, ist ja schon ein paar Jahrzehnte her. Da muss es eine sehr, sehr, sehr schöne Frau gegeben haben, dort auf dem Campus. Und die muss so schön gewesen sein, dass 7 Männer gleichzeitig von Gott eingegeben bekommen haben, das ist die Frau, die Gott eben für mich vorgesehen hat. Und nicht nur das, die gingen auch alle zu dieser Frau und haben mir es alle erzählt. Ne? Also Gott hat mir ganz klar gesagt, wir sollen heiraten. Da wusste dieses junge Mädel natürlich, wo sie dran ist. Ist eine lustige Geschichte, aber genau das ist das, was wir oft machen. Dass wir eben in uns hineinhören und meinen, ja, das ist es jetzt. Also unabhängig von dem, was in meinem Leben geschieht, ich hinterfrage da nicht groß etwas, sondern versteht mich nicht falsch. Natürlich kann Gott auch gute innere Gefühle schenken. Gott ist Gott, er ist allmächtig, er kann alles machen, um uns Dinge klar zu machen, um mit uns zu kommunizieren. Nur was ist das Normale? Wie teilt sich Gott uns in erster Linie und vor allem deutlich und klar mit? Und die Antwort der Bibel ist eben durch Hilfsmittel, Dinge dieser Welt. Um Mose seine Heiligkeit aufzuzeigen, gebraucht Gott einen brennenden Dornbusch. Um sein Volk in der Wüste zu leiten, gebraucht er eine Feuersäule in der Nacht, eine Wolkensäule am Tag. Immer wieder irdische Mittel. Um seine Gegenwart während der Wüstenzeit unter dem Volk zu manifestieren, gebraucht Gott die Stiftshütte. Anschließend im verheißenen Land in Kanaan, da haben wir die Situation, dass dann dort der Tempel irgendwann entsteht. Also immer wieder irdische Dinge, die Gott eben gebraucht, um aufzuzeigen, ich bin wirklich da, ich bin bei euch, hier könnt ihr mir begegnen. Im Neuen Testament, wie zeigt Gott eben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Ja, da kommt der Heilige Geist in Form einer Taube. Also immer wieder irdische Mittel, die Gott gebraucht, derer er sich bedient. Gott bräuchte diese Hilfsmittel nicht. Er ist da nicht drauf angewiesen. Er kann uns einfach mit seiner Güte überschütten. Er kann uns Erkenntnis über Nacht einfach einflussen. Gott kann alles machen. Das ist ja nicht so, dass irgendwie bei diesem Regenbogen bei Noah oder bei der bronzenen Schlange bei Mose oder hier bei diesem Speichel bei Jesus irgendwie so eine magische Kraft inne wäre. Das ist ja nicht der Fall. Aber Gott hat sich entschieden, sie als Mittel zu benutzen, um uns eben seine Liebe zu zeigen, seine Fürsorge, seine Führung, seine heilende Kraft, um uns wahre Erkenntnis zu geben, damit wir ihn eben klar sehen. Ja, aber ich bin Gott noch nicht begegnet in einem brennenden Dornbusch und die Wolkensäule habe ich auch nicht für die Leitung meines Lebens. Ist richtig, weil Gott uns etwas viel, viel Kostbareres gegeben hat. Ebenfalls irdische Mittel. Und das Erste, was er uns gegeben hat, ist genau das hier, sein Wort. Ne? Das ist so stark. Wir legen das ja oft beiseite, weil wir da so emotionslos oft sind, weil wir meinen, naja, das muss sich immer so gut anfühlen. Und wenn Gott dann wirklich redet, dann bin ich immer so tief erfüllt. Ihr Lieben, das muss sich nicht immer gut anfühlen, wenn wir die Bibel lesen. Es kann sein, dass du die Bibel manchmal Stunden und Tage liest und da fühlst du überhaupt gar nichts. Null. Auch das ist möglich. Aber wir haben das Wort Gottes. Ne? Wir müssen also jetzt nicht hingehen, irgendwie in uns hineinspekulieren und überlegen, naja, will Gott das jetzt, ne, auf diese oder jene Weise? Ist das jetzt das Reden Gottes? Liebt er mich eigentlich? Das ist das, was ganz praktisch immer wieder passiert. Da geschehen bestimmte Dinge in unserem Leben und dahinter fragen wir, liebt Gott mich wirklich? Und anstatt, dass wir ins Wort Gottes hineingucken und 100-mal Johannes 3,16 uns laut vorlesen, ne, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da gehen wir jetzt nicht hin und sagen, okay, das lese ich immer und immer wieder und dann sehe und begreife ich, okay, da gehöre ich mit dazu und wow, was ist das für eine Liebe? Der Sohn Gottes, der hat sich selbst wirklich gegeben, für mich, für meine Schuld, damit ich ewiges Leben habe. Super, es steht da, ich kann es nachlesen. Nein, wir hören so ein bisschen in uns hinein und spüre ich die Liebe Gottes nicht, ja, dann ist sie auch nicht da. Dann liebt Gott mich auch nicht wirklich. Ihr Lieben, wir können es nachlesen. Was gibt es Größeres? Gott hat uns, und das ist so ein Segen, nicht mit irgendwelchen Gefühlen auf Erden zurückgelassen, sondern mit einem irdischen Mittel, mit seinem Wort. Etwas, das wir aufschlagen können, wo Zweifel da sind, da schlagen wir es auf. 1. Petrus 5, 7, dann wissen wir, ich brauche mich nicht sorgen, ich werfe alle Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für mich. Super. Ich bin so verwirrt bei den ganzen Dingen dieser Welt, was soll ich überhaupt machen? Dann schlage ich auf Matthäus 6, 33. Und dann weiß ich, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugefügt werden. Super, wunderbar, weiß ich Bescheid. Ich kann es nachlesen. Das ist ja auch der Grund, warum wir als Berggemeinden das Wort Gottes so hochhalten. Das ist ja nicht so, als wir sagen, das ist einfach nette Tradition, haben irgendwelche klugen Leute sich mal überlegt. Nein, wir halten das ja ganz bewusst so. Das ist also das Zentrale eben in unseren Gottesdiensten. Immer wieder diese Ausrichtung, weil Gott uns genau dadurch heilt. Genau dadurch diese geistliche Sehkraft schenkt. Ein irdisches Mittel. Aber nicht nur die Bibel, nicht nur das Wort Gottes, sondern auch die Gnadenmittel, die wir bekommen haben. Die Taufe zum Beispiel. Auch das ist ja so wunderbar. Um uns die Reinigung von Sünde und Schuld aufzuzeigen, hat Gott uns die Taufe gegeben. Etwas, was mit Wasser geschieht. Also Wasser, ein irdisches Mittel, damit der Teufel ihn ganz leibhaftig wirklich spürt. Okay, das ist das, was jetzt eben geschieht. Ich werde dieses Bild, dieses reingewaschen werden. Wir begreifen das. Ah, das ist so wunderbar. So sehr er das jetzt spürt und wir, die wir als Gemeinde dann das sehen bei unseren Kindern, ne, beim Täufling, dieser Zuspruch Gottes, der dort groß wird, so real, wie das Wasser eben da ist, wie wir es sehen oder eben spüren, so real ist es, Christus hat wirklich uns reingewaschen von Sünde und Schuld. Oder wenn wir das Abendmahl feiern, auch das ist ja so kostbar. Ihr Lieben, nochmal, nicht einfach irgendwelche spekulativen Gefühle, wo man sagen kann, ja, das ist heute Morgen so, morgen Abend ist das anders, nein. Wir haben das Abendmahl bekommen, wir können sehen und schmecken. Also wie großartig ist das, dass Gott uns das gegeben hat. Also diesen intensiven Geschmack vom Wein, dieses Brot, so real, wie ich es zerkaue, so real und so ja, weiß ich, der lebendige Gott ist wirklich gestorben am Kreuz. Er hat wirklich sein Blut vergossen. Wir lesen es nicht nur, sondern wir können es sehen, wir können es schmecken. Wir erinnern uns jedes Mal daran. Wenn wir auf die Gnadenmittel schauen. Aber noch ein anderes. Ihr Lieben, ihr seht, Gott gebraucht Hilfsmittel, um uns zu heilen. Und auch ein weiteres Hilfsmittel, was Gott uns eben schenkt, ist genau das, was wir hier heute haben. Die Begegnung seiner Gemeinde. Und das ist so trostreich und stärkend für den Glauben. Für unsere fehlende geistliche Sehkraft. Wo wir nicht klar sehen, dann kommt die Schwester auf dem Flur entlang, dann kommt der Bruder eben, es ist nur ein kurzes Gespräch, nur eine kurze Ermutigung und auf einmal ändert sich alles. Ein kurzer Satz, ein kurzes Gebet, dass man miteinander spricht. Deswegen ermutige ich immer wieder, guckt, dass ihr gerade auch nach dem Gottesdienst am Sonntag beschäftigt euch mit der Predigt, mit dem, was eben im Gottesdienst gewesen ist. Lasst das eure Gespräche bestimmen. Fragt einander nach, hey, wie sieht's aus? Mit deiner fehlenden geistlichen Sehkraft heute. Siehst du Christus klar? Oder sind da irgendwie Dinge, die das verdeckt haben aus der vergangenen Woche? Wo die Sünde einen übermannt hat? Wo man sich hat verunsichern lassen durch irgendwelche Nachrichten? Das ist so trostreich. Irdische Mittel. Wir können einander ganz real begegnen. Wir können einander in den Arm nehmen. Wir können einander trösten. Dafür ist Gemeinde da. Das ist das, was wir hier sehen. Gott gebraucht Hilfsmittel. Nicht, weil er dies benötigt, sondern weil wir dies benötigen. Unsere Herzen, die so oft trotzig und verzagt sind, in dem oft so viel durcheinander geht, wir brauchen etwas, was von außen kommt, woran wir unseren Glauben festmachen können. So wie dieser Blinde hier, der konnte seinen Glauben daran festmachen, dass Jesus seinen Speichel nimmt, etwas von sich in diesen Blinden hineingeht. Und so geht Gott so viel in uns hinein, durch sein Wort, durch die Sakramente, durch seine Gemeinde, damit wir gestärkt werden, dass wir ihn klar sehen. Wenn Jesus uns geistlich sehend gemacht hat, dann ist das eine wunderschöne Sache. Es ist großartig. Daran dürfen wir uns erfreuen. Aber in einem anderen Sinn sind wir immer noch wie dieser Blinde vor der Heilung. Und zwar können wir Christus mit unseren leiblichen Augen noch nicht sehen. Und deshalb schenkt er uns Hilfsmittel aus seiner Schöpfung, um deinen Glauben, um deine geistliche Sehkraft an ihn zu stärken. Der Blinde, der hat die Liebe, die Fürsorge, die Heilung Gottes erfahren. Durch den Speichel, als er noch nicht sehen konnte. Und so können wir eben auch die Liebe Gottes erfahren, als wir ihn noch nicht sehen konnten. Und jetzt, wo unsere geistliche Sehkraft zunehmend hergestellt wird, eben, wir können es ganz praktisch erfahren, die Liebe Gottes durch sichtbare, fühlbare, schmeckbare Dinge dieser Welt. Brot und Wein und das Wort und die Gemeinde. Das sind die Dinge, an die der lebendige Gott sich in seiner Gnade gebunden hat. Etwas, was wir in den Händen halten können. Und wenn Jesus sich an diese Dinge bindet, dann eben um dein und mein so schwaches und verzagtes Herz sicher zu machen, dass wir ganz in ihm ruhen können. Dass wir tief in ihm vertrauen. Bis zu dem Tag, an dem wir ihn dann auch mit unseren leiblichen Augen klar und deutlich sehen werden. Wenn wir bei ihm sein werden. Ihr Lieben, dieser Text, der thematisiert hier nicht einfach nur eine einfache Heilung eines Blinden, nein, dieser Text zeigt uns auf an dieser Schnittstelle hier im Markus-Evangelium, es geht darum, dass wir den ganzen Christus sehen, wie er wirklich ist. Und das ist das, was Gott tun möchte. Er möchte uns einen klaren Blick auf ihn selbst schenken, um uns eben zu stärken als Gemeinde und ganz persönlich. Er deckt unsere geistliche Sehkraft auf, er stellt all das wieder her und das tut er eben ganz praktisch durch irdische Mittel. Amen.